Teil 2 von Borgia von Klabund, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 6. Kapitel. Callistus starb im Alter von 80 Jahren. Die Feinde der Borgia, dieser verfluchten katalanischen Eindringlinge, atmen und leben auf. Im Palast der Orsini, die sich die Bekämpfung der spanischen Nepotenwirtschaft zum besonderen Ziel gesetzt, findet ein Fest- und Freudenmahl statt, dem Rodolfo Orsini hager und hochmütig präsentiert und an dem auch Mitglieder der Familie Colonna teilnehmen. Noch nachts empfängt der Orsini einen seiner vertrautesten Diener, einen Franzosen namens Briconnet. Briconnet wird am nächsten Morgen in der Via Guidea erstochen aufgefunden. Das Attentat auf Rodrigo Borgia war missglückt. Rodrigo Borgia selbst war ihm zuvorgekommen. Auf die Kunde des Attentats flohen viele Borgia und Spanier aus Rom und ließen ihre Häuser im Stich, die der Pöbel plünderte. Nur Rodrigo Borgia wich nicht. Mit einer Leibwache von 10 schwer bewaffneten Katalanen ging er aus und besuchte Rodolfo Orsini, sich mit ihm sehr artig über die griechischen Handschriften der Vatikanischen Bibliothek zu unterhalten. Pius II. Besteigt den päpstlichen Stuhl. Der Kardinal Rodrigo Borgia lag noch zu Bett, als man ihm die Ankunft eines päpstlichen Kuriers meldete. Giulietta, völlig nackt, servierte ihm die Schokolade. Corinna, nur mit einem silbernen Schleier bekleidet, saß auf dem Bettrand. Der päpstliche Kurier, ein 18-jähriger hübscher Junge aus Piemont, trat über die Schwelle des Schlafzimmers und stutzte. Er versuchte, die Augen zuzukneifen. Dann sah er angestrengt zur Decke empor. Aber auch dort fand er nackte weibliche Gestalten sich zu einem sinnlich aufreizenden Reigen schlingen, der ihn erröten ließ. »Tritt näher, mein Sohn«, sprach der Kardinal. Giulietta lachte, Corinna lächelte, der Kurier errötete. »Seine Heiligkeit benutzt die Bäder von Petriolo?« Der Kurier nickte. Er schien sich vorgenommen zu haben, kein Wort zu sprechen. Giulietta und Corinna tuschelten zusammen und zeigten ungeniert mit den Fingern nach dem sehnigen Burschen. Der Kardinal riss den Brief auf und las, »Geliebter Sohn, Eure Eminenz!« Es ist etwa eine Woche her, dass in den Gärten des Signor Giovanni de Bicci eine Festlichkeit stattfand und eine große Anzahl aus leichtfertig verschriener Frauen Siennas dort zusammenkamen, um sich in Anwesenheit eurer Eminenz Lustbarkeiten hinzugeben, die mit näherem Namen anzuführen mir meine Scham verbietet. Eure Eminenz nahmen von der 17. bis zur 22. Stunde, wenig eingedenk ihres erhabenen Amtes, an dem unchristlichen Bacchanal teil. Um die Schande vollzumachen, waren die Gatten, Brüder, Väter und Vettern der jungen Damen von der Teilnahme an dem Gelage ausgeschlossen, die Lust eurer Eminenz und einiger weniger Auserwählter nicht zu stören. Ich vermag meine Empörung und meinem Missfallen kaum die geziemenden Worte zu finden. Hier in Petriolo, einem von Geistlichen und Laien in der gegenwärtigen Jahreszeit stark besuchten Bade, ist das eines Kirchenfürsten unwürdige, zügellose Betragen eurer Eminenz zum Tagesgespräch geworden. Die Kleriker schämen sich eurer Eminenz Genossenschaft und die Laien abstrahieren von eurem frivolen Wandel auf das Leben der Geistlichkeit insgesamt. Selbst wir, der Statthalter Christi auf Erden, geraten in Gefahr, der allgemeinen Verachtung, dem Spott und Hohn der Welt anheimzufallen, da wir Euer Eminenz sittenloses Gebaren zu dulden scheinen. Das Maß unserer Nachsicht ist aber am Überlaufen, und wir bitten Euer Eminenz, ein allerletztes Mal in sich zu gehen und Buße nicht nur zu geloben, sondern zu tun. Euer Eminenz haben einen Sitz unter den Räten des Heiligen Stuhles, wozu Euer Eminenz Klugheit, Tatkraft und Wissen sie geflisslich befähigen. Möge aber Euer Eminenz bedenken, wie sehr die Autorität der Kirche gemindert wird, wenn ein Baumeister ausersehen, sie zu stürzen, fortgesetzt Steine aus ihren Mauern löst und endlich den Turm selbst zum Einstürzen bringen wird. Euer Eminenz sind noch sehr jung, 29 Jahre, aber nicht mehr so jung, um den ganzen Tag auf nichts als Wollust zu sinnen. Wir vermahnen euch streng, aber väterlich und zeichnen als Petriolo, 11. Juni 1460. Pius III. Der Kardinal hatte mit steigendem Unmut gelesen, der sich in den Zornesfalten seiner Stirn ausdrückte. Als er geendet hatte, warf er sich in die Kissen zurück und überlegte, was zu tun sei. Er schrieb mit dem rechten Zeigefinger allerlei Zeichen in die Luft. Der Kurier folgte seinen Bewegungen und schien sie entziffern zu wollen. Endlich fiel des Kardinals Blick auf Giulietta. Er wandte sich mit einem Ruck an den Kurier. »Bist du geritten oder hast du einen Wagen mit, mein Sohn?«
»Ich bin geritten, Euer Eminenz.«
»Schön, man wird einen meiner Reisewagen anspannen. Du wirst im Wagen zurückfahren.«
»Sehr wohl, Euer Eminenz.«
»Mit meiner Antwort an seine Heiligkeit. Gott selbst hat sie geformt und stilisiert. Da!« Und er zeigte auf die nackte Giulietta. »Wirf ihr einen Mantel um, nichts weiter, und nimm meine Antwort an seine Heiligkeit mit dir, aber hüte dich, ihr im Wagen ein Postskriptum anzufügen. Geh mit Gott, mein Sohn.« Und zu Giulietta, die kein Wort fand, »Geh mit Gott, meine Tochter.«
7. Kapitel. Der Bildhauer Umberto arbeitete an einer Statue der Juno. Rodrigo Borgia sah sie in seinem Atelier. Er war entzückt. Er ging auf Zehenspitzen um sie herum. Er zog den Vorhang am Fenster auf und zu, um Licht und Schatten zu studieren. Er strich ihr mit der Hand über Wangen und Brüste und streichelte zärtlich die Knie.
»Was willst du dafür haben, Umberto?«
Umberto wand sich vor Verlegenheit wie ein Regenwurm. »Die Statue ist bestellt, Eure Eminenz.«
»Ich zahle das Doppelte.«
»Sie ist bestellt von dem Urbild.«
»Wie, Juno sitzt euch Modell?«
Der Bildhauer nickte.
»Ich zahle euch das Dreifache und ihr könnt die Statue behalten, wenn ihr mich einer Sitzung beiwohnen lasst.«
»Eure Eminenz.«
»Hinter dem Teppich dort, oben auf dem Hängeboden, oder?«
Es klopfte.
Der Kardinal sprang hinter den Vorhang.
Die Venusa erschien.
»Wir sind allein?«
»Allein.«
Sie warf die Kleider ab. Zitternd führte der Bildhauer Meißel und Hammer. Die Venusa wurde aufmerksam.
»Was habt ihr, Umberto? Seid ihr nicht wohl?«
Umberto wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Es ist heute heiß im Atelier.«
Der Teppich verschob sich. Die Venusa kehrte sich um. Nackt wie sie selbst trat Rodrigo Borgia auf sie zu.
»Möge Juno verzeihen, wenn Zeus ohne Ankündigung seines Besuches sich ihr zu nahen wagt.«
Und zu dem Bildhauer: »Umberto, geht, ihr müsst neuen Ton besorgen. Es gilt, ein Duo in Stein zu schaffen. Zeus wirbt um Juno.«
Blasser als Marmor schlich Umberto der Bildhauer, ohne sich noch einmal umzusehen, aus seinem Atelier.
8. Kapitel. Von oben bis unten ist der Kardinal mit Blut befleckt. Er sieht wie ein Metzger aus, der einen Ochsen schlecht geschlachtet hat. Sein feistes, öliges, aber schönes Gesicht verzieht sich zwischen Grinsen und Greinen. Die Soutane ist hin, denkt er. Der Stoff von Bontempoli in Mailand war gut, aber zu teuer, zu teuer. Ich werde es einmal mit einem kleinen jüdischen Restehändler in der Via Veneto versuchen. Der Mann soll äußerst preiswert liefern. Spare ich am Meter 3 Groschen, so...« Er verlor sich in komplizierten Berechnungen. Plötzlich fiel sein Blick auf die Venusa, der er Geburtshelferdienste geleistet hatte. Auf der Piazza Prissi di Merlo hatte er ihr in der Nähe seines Palastes ein Haus eingerichtet. Es fehlte nichts an der Einrichtung, nicht einmal ein Mann. Er verheiratete sie mit Giorgio de Croc, einem nachgiebigen käuflichen Herrn, den er zum Vater seiner Kinder bestimmte. Die Venusa lag, nach der Qual der Wehen, in tiefen Schlaf versunken auf dem Lager. Arzt und Hebamme liefen lautlos wie 2 Eichhörnchen auf dem Teppich hin und her. Im Hintergrund am Fenster saß ein spanischer Astrologe mit seinen Instrumenten und Karten, sah nach dem Himmel und stellte dem Kind das Horoskop. Die Hebamme hatte das Kind gebadet. Sie brachte es in einem reinlichen Steckkissen, das sie dem Vater vor die dicke, mit Sommersprossen bedeckte Nase hielt. »Es ist ein Mädchen«, sagte sie. Rodrigo Borgia fuhr mit dem rechten Zeigefinger über die Stirn des winzigen Wesens und schlug mechanisch das Kreuz. »Ein Mädchen«, dachte er, »ich hatte einen Knaben erwartet. Davon kann man nie genug haben. Stammhalter Borgia. Aber es sei. Juan und Cesare sind ja schon eingetroffen.«
Man sagt, dass es einen Knaben gibt, wenn der Mann mehr liebt, und ein Mädchen, wenn die Frau mehr liebt. Er sah von dem Kind zur Mutter hinüber. Was müsste es da eigentlich geben, wenn weder Vater noch Mutter liebten? Er grübelte. Das Kind verzog jetzt sein verwittertes, greisenhaftes Gesicht noch mehr, so dass es aussah, als ob eine unsichtbare Hand ein Paket Pergamentpapier zerknittere. Dann öffnete es plötzlich die verklebten Augen, einen kleinen Spalt. Es schien zwischen den Lidern hindurch den fetten großen Mann, der vor ihm stand, prüfen und ergründen zu wollen. »Du bist mein Vater?« fragte es erstaunt. »Hast du irgendwelche Vorstellungen von mir gehabt, als du mich schufst? Wolltest du einen Menschen deines unreinen Blutes, oder wolltest du vielleicht etwas Liebliches, Schönes, Sanftes, Zartes, Edles, alles Eigenheiten, die dir und deiner Familie fremd sind? Wolltest du dich selbst überdauern, einen Hauch Ewigkeit in den Sturm der Zeit blasen, oder bin ich dir nur zufällig so entwischt, wie du nach dem Essen, dich zu erleichtern, einen Dampf aus dem Darm fahren lässt?« Die Augen des Kindes hinter den Lidern fragten, ohne eine Antwort zu bekommen. Sie glitzerten in einem unbestimmten silbrigen Glanz, und es war noch nicht zu erkennen, ob es blaue, braune oder schwarze Augen geben würde. Neuntes Kapitel. Am siebten Geburtstag Cäsares erschien Rodrigo Borgia in seines Sohnes Zimmer, um ihn mit einem väterlichen Kuss zu wecken. Adriana Mila, die Tante, trägt einen Maiskuchen, in dem 7 Kerzen stecken, die eine verdächtige Ähnlichkeit mit Fallen haben. Rodrigo dreht eine Pergamentrolle in der Faust. Der Knabe, noch ganz verschlafen, streckt die Hände danach aus. »Sollst du haben, mein Söhnchen, sollst du haben, und alles, was auf dem Papier geschrieben steht, dazu.« Und Rodrigo Borgia entfaltet die Rolle und beginnt zu lesen. Alle Einkünfte der Präbenden und Kanonikate des Domes von Valencia fallen Signor Cesare Borgia zu. »Der Signor Cesare Borgia bist du«, sagt stolz der Vater und tippt dem Knaben auf die Stirn. »Er wird zum Schatzmeister von Cartagena ernannt.« »Der Schatzmeister von Cartagena, das bist du.« Rodrigo lacht, dass seine etwas feisten Wangentaschen scheppern. Der Knabe wird böse. »Lach nicht, Papa, das Leben ist ernst.« Don Rodrigo hält inne, stutzt. Dann streichelt er den Sohn zärtlich mit der päpstlichen Bulle. »Du hast recht, Cesario. Bist 7 Jahre alt und so klug, wirst es weit bringen.« Er geht und lässt das Pergament. Der Knabe springt aus dem Bett. Ihm kommt ein natürliches Bedürfnis an. Er zieht ein silbernes Nachtgefäß unter dem Bett hervor, und da es ihm an Papier mangelt, zerreißt er die päpstliche Bulle Sixtus des Vierten, die ihn soeben zum Schatzmeister von Cartagena ernannte. 11. Kapitel. Cesare wird vom Vater zum geistlichen Stand bestimmt, während Juan, der Erstgeborene, die weltliche, die politische Karriere einschlägt. Cesare soll in Perugia, der Hauptstadt Umbriens, Jura und Theologie studieren. Als Hofmeister wird ihm der Spanier Francesco Remolino beigegeben. Cesare bildet sich zum vollkommenen Cortegiano, zum Mann von Welt aus. Er reitet, schwimmt, tanzt. Er liest die griechischen und lateinischen Klassiker, vor allem Cäsar, Livius und Herodot. Er flicht Forett und Degen, er springt, ringt, singt. Man muss, so sagt er zu Francesco Remolino, sein Leben als schönes Kunstwerk leben. Hässliche Dinge lässt man die anderen tun. Sein liebster Umgang war ein verwachsener Zwerg namens Gabrielino, den er unterwegs auf der Reise wie eine vom Baum gefallene Nuss aufgelesen hatte. Sie gab ihm so manches zu knacken. »Eure Herrlichkeit ist wohl nach Perugia gezogen, um eine Grabstatt für dero Herrn Vater ausfindig zu machen?« »Zum Begraben ist Perugia gar nicht so ungeeignet.« Der Jüngling runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?« »Nun, Perugia ist der bevorzugte Friedhof der Päpste. Innozenz der Dritte, Martin der Vierte, Benedikt der Elfte liegen hier im Dom begraben. Die beiden ersten sogar Wange an Wange, das heißt Staub an Staub, in der gleichen Urne. Ich habe mir schon oft gedacht, was das am jüngsten Tag, wenn die Posaune ertönt, für ein Durcheinander geben wird. Die beiden werden sich in ihrem Staub miteinander nicht mehr auskennen. Vielleicht werden sie als Wunderpapst, ein Papst mit 2 Köpfen, auferstehen.« Cesare lachte. »Du hattest mir für den Abend ein hübsches Mädchen versprochen. Geh, hol sie mir.« Der Zwerg griente.
Ich werde euch ein weibliches Wundergeschöpf vorstellen. Zwei wunderschöne Schwestern, zwei Leiber und kein Hirn, zwei Seelen und kein Gedanke. Euer erlauchter Bruder, der nicht umsonst den Namen Don Juan trägt, würde...
Schweig, unterbrach ihn zornglühend Cesare. Schweig mir von meinem Bruder, ich will nichts von ihm wissen.
Und ungelesen zerriss er einen Brief Juans, den er soeben erhalten hatte. Der Zwerg watschelte davon. 12. Kapitel. Zwischen Tiber, Pincio und dem Kapitol drängt sich in einem Tal Rom, die ewige, die heilige Stadt. Die Straßen sind eng, schmutzig, schlecht gepflastert. Bei Regenwetter versinkt man ohne hohe Stiefel im Morast. An der Piazza Giudea liegen die Handelshäuser. Im Rione di Ponte domizilieren die Handelsherren und Bankiers. Im Rione di Tarione hausen Prälaten, Buchhändler, Literaten, Künstler, Kurtisanen. Es gibt keine Nachtbeleuchtung. Zwischen dunstigen, ärmlichen Häusern steigen plötzlich üppige Paläste und stolze Kirchen empor. Die Ruinen der Vergangenheit begegnen einem auf Schritt und Tritt. Auf dem Forum weiden Gänse und Ziegen, um die Trajanssäule haschen sich die Kinder. 50.000 Einwohner zählt Rom, den dritten Teil von Venedig. Durch ein Seitentor verließ Rodrigo Borgia seinen zwischen Engelsbrücke und Campo de Fiori gelegenen Palast, völlig unkenntlich nur ein paar Lumpen umgehängt, aber unter den Lumpen den Toledaner Dolch. Er strich durch das Viertel Ponte. An Kirchentüren blieb er stehen und bettelte. Wie war die allgemeine Volksstimmung für oder wider den Papst Sixtus IV.? Die Orsini waren für ihn, die Colonna und Savelli gegen ihn. Hehe, und die Borgia? Er drückte sich seinen zerrissenen Calabresa-Hut tiefer in die Stirn. Hier in Ponte auf dem Monte Giordano herrschten die Orsini. Rodrigo Borgia schlich um die Torre di Nonna und den Monte Giordano, wo Adriana Orsini wohnte, wie der Kater um den heißen Brei. Man müsste die Vanossa vor den Orsini schützen, aber auch vor den Magana, Palle, Savelli, Cesarini, Barberini. Für sie hatte es nur Borgia zu geben, große und kleine. Sie selbst war dazu da, Borgia zu gebären, denn es sollte ein Geschlecht erzeugt werden, fähig, Rom und alle Tore der Erde aus den Angeln zu heben, außer ihm, Rodrigo, Borgia, dem Ahnherrn der Borgia und Schöpfer einer neuen Welt, waren bereits durch ihr und Gottes Hilfe Juan, Cesare und Lucrezia Borgia in dieses Leben getreten, ausersehen, es bunt und prächtig zu gestalten und alle niederen menschlichen und tierischen Wesen zu regieren und zu leiten, mit Hochherzigkeit, Kühnheit, Klugheit, Schönheit, aber auch mit unerbittlicher Strenge und Härte bei unbotmäßiger Auflehnung. Gegen Gott und Borgia darf niemand löken. Juan, Cesare, Lucrezia, ihr werdet Borgias Bannerträger sein. Für euch, für Borgias Ruhm habe ich allen meinen Reichtum gescharrt und gekratzt und gehäuft. Valencia und Karthago sind meine Bistümer und senden mir Tribut und 100 Abteien Spaniens und Italiens. Warum habe ich das Amt eines Vizekanzlers usurpiert? Um euch jährlich 10.000 Goldgulden sammeln zu können. 10.000 Goldgulden, murmelte er vor sich hin und drehte bettelnd seinen Hut vor Santa Maria del Popolo. Dann trat er in eine der Osterien, deren Pächterin noch von früher die Vanossa war. Er trank einige Viertel Barberino und fing dann zu grölen an. Die Vanossa ist eine Hure. Wovon lebt sie, hä? Von der Hurerei mit diesem, und er spuckt dreimal aus, sogenannten Kardinal Rodrigo Borgia, einem, hol mich Gott, verdammten spanischen Intriganten. Es wird kein gutes Ende nehmen, mit ihr nicht und mit ihm nicht. Warum rennt ihm, ihr hochachtbarer Gatte, Signor Giorgio di Croc, nicht ein kaltes Eisen zwischen die Rippen? Rodrigo Borgia zog unter den Lumpen seinen Dolch hervor und fuchtelte damit herum. Wenn ich diesem, er spuckte wieder aus, Borgia einmal allein begegne, so werde ich ihm mit diesem Messerchen ein wenig die Gedärme kitzeln. Der Kerl soll an mich denken. Von allen Seiten in der Schenke machte es pst, pst, pst. Er schrie so laut, dass man es bis auf die Straße hörte. Jeder soll es hören, schrie er, dass der Kardinal Rodrigo Borgia ein Lump und die Vanossa eine Kapitalshure ist. Jeder.
Meint ihr, sie betrüge ihren hochachtbaren Gatten nur mit diesem Borgia? Weit gefehlt. Da haben wir einmal die spanischen Senores, Juan Lopez, Marades und Taranza, die mit ihr verkehren. Hihi, verkehren. Auch von den edlen Familien der Barberini, Cesarini, Orsini, Torcari dürfte mancher männliche Spross schon Wurzeln in ihr geschlagen haben. Es ist aber genug, du Lästermaul, schrie der riesige Wirt der Taverne. Du bringst mir noch meine hochangesehene Schenke mit deinem greulichen Gebrüll bei allen ehrenwerten Bürgern in Verruf. Was gehen mich die Vanossa und der Kardinal Borgia an hinaus?
Und er packte Rodrigo Borgia um die Hüften und warf ihn hinaus auf das Pflaster, wo er einige Sekunden wie tot liegen blieb, sich humpelnd erhob und erst hinter einigen Straßenecken in seinen gewöhnlichen schleppenden Gang fiel.
Ende von Teil 2. Gelesen von crowwings.com